die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wer zuletzt lacht, lacht am besten. So sagt ein Sprichwort. Und so ist es auch. Wer zuerst wie ein Verlierer aussieht, aber am Schluss gewinnt, dem geht's gut. Der hat gut lachen. Ein Beispiel, Fußballspiel. Wenn eine Mannschaft zurückliegt und dann am Schluss das Spiel noch dreht, vielleicht in der Nachspielzeit noch den entscheidenden Treffer schießt, ja, dann ist die Freude groß. So war es lange, lange ist her, 1954, als Deutschland ganz überraschend Weltmeister wurde. Und so ähnlich ist das auch im Leben mit Gott. Da sieht es auch oft so aus in unserem Leben oder auch in der Welt, ja, als ob Gott den Kürzeren zieht. Es gibt so viele Probleme, so viel Leid, so viel Schmerzen und mancher fragt sich, ja, wie kann es so einen Gott geben? Manche wenden sich dann von Gott ab. Und bei uns in Deutschland viele Kirchen schrumpfen. In anderen Teilen der Erde werden Christen verfolgt. Und wenn man nur das sieht, dann könnte man denken, ja, es geht immer bergab. Aber Gott setzt sich durch. Er wird einmal alles in der Hand haben. Er wird einmal der Sieger sein. Eines Tages werden alle es sehen. Auch das Volk Israel hat das erlebt. Sie mussten 40 Jahre durch die Wüste ziehen. 40 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange das ist? Und da haben bestimmt auch manche gedacht, ach, das wird nie mehr was mit dem versprochenen Land. Ja, die, die am Anfang der 40 Jahre dabei waren, konnten tatsächlich nicht rein. Aber alle, die dann geboren wurden, die kamen schließlich in das neue Land, das Gott versprochen hatte, das Land Kanaan. Und wir lesen das am Anfang des Buches Josua, mit dem wir uns in der Predigtreihe jetzt beschäftigen. Wir haben heute den dritten und letzten Teil. Die Predigtreihe ist überschrieben, wie Gott seine Leute führt. Wir hatten erster Teil Josua 1, zweiter Teil Josua 2, dann haben wir heute dritter Teil Josua 3. Ich lese. Und Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten, und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht und wie die Priester aus dem Stamm Levi sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen. Aber ihr müsst ja wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und zu den Priestern sprach er, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich, wenn dann das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten, hierzu, herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist, und dass er vor euch vertreiben wird, die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Wenn er die Fußsohlen der Priester, die Lade des Herrn, des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zeratan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Soweit diese Geschichte. Überschrift heute: Gott gehört alles. Was gehört Gott? Als erstes, die Ehre gehört Gott. Das Volk Israel ist am Ziel. Sie überqueren den Jordan. Der Jordan nicht irgendein Fluss, sondern das war die Grenze zu dem versprochenen Land. Und wenn sie da sind, dann kommen sie in dieses Land, dann wird sie niemand mehr aufhalten, weil Gott ihnen hilft. Wie haben sie sich gefühlt in einer solchen Situation? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere gedacht hat, tja, was sind wir doch für ein tolles Volk. Wir haben es geschafft, jetzt sind wir am Ziel, wir marschieren durch den Jordan, wir werden das Land einnehmen, wir. So eine Haltung ist sehr gefährlich. Denn wenn man meint, selber die Sache im Griff zu haben, dann wird man schnell stolz und vergisst, dass alles von Gott kommt, alles seine Gabe, sein Geschenk ist. So eine Versuchung kann es übrigens auch für eine Gemeinde geben, dass wir vielleicht sagen, ja, also bei uns, da nehmen wir das Wort Gottes ernst und bei uns kommen mehr Leute in die Kirche als woanders. Was sind wir doch für eine tolle Gemeinde? Natürlich ist es gut und wichtig, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen. Und wir freuen uns über jeden, der in den Gottesdienst kommt. Aber, und das müssen wir uns immer wieder klar machen, das ist nicht auf unsere Mist gewachsen. Weder bei mir als Pfarrer, noch die Presbyter, noch jemand anders. Es ist alles Gottes Geschenk. Natürlich gebraucht er Menschen, aber letztlich kommt alles von ihm. Also, kein Grund zum Stolz, kein Grund, sich irgendwas einzubilden, sondern dass wir Gott die Ehre geben. Und das sehen wir auch in unserem Text, wie wichtig das ist, Gott die Ehre zu geben. Da ist zunächst die Lade. Die Lade soll in Vers 3 das Signal zum Aufbruch geben. Was ist die Lade? Es ist ein Kasten, den die Israeliten immer mit sich trugen. Sie heißt auch Bundeslade, kommt hier auch vor, weil sie ein Zeichen ist für den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, am Berg Sinai. Und in der Lade befanden sich unter anderem die 10 Gebote, die beiden Tafeln. Und wenn die Lade also hier immer mit dabei ist und sogar sozusagen das Zeichen zum Aufbruch gibt, dann heißt das, letztlich kommt alles von Gott. Durch seinen Bund wird das alles möglich. Er ist letztlich der, der handelt. Und darum gehört auch ihm alle Ehre. Nun kann man fragen, wie ist das bei uns? Haben wir auch eine Bundeslade? Nicht so wie das Volk Israel. Aber wir haben auch ein ganz starkes Zeichen für den Bund, den Gott mit seinen Leuten geschlossen hat durch Jesus Christus. Den neuen Bund. Der Ort, wo dieser Bund geschlossen wurde, ist auch ein Berg oder ein Hügel, könnte man sagen. Der Hügel Golgatha. Da, wo das Kreuz stand. Da, wo Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Am Kreuz vollzieht Gott sozusagen den Bund zwischen ihm und dem Volk der Christen. Und so kann das Kreuz uns auch immer wieder nach vorne führen, zeigen, wo es lang geht. Und das Kreuz überbietet oder sogar noch das Zeichen der Lade. Wir lesen hier in Vers 4, dass es einen Abstand geben muss zwischen der Lade und den Leuten. Weil die Lade so heilig ist, können sie ihr nicht ganz nahe kommen. Aber Jesus hat wirklich die Kluft zwischen Gott und uns vollkommen überwunden. Und darum muss es da keinen Abstand mehr geben. Im Gegenteil, durch seinen Heiligen Geist möchte Jesus in seiner Gemeinde, in den Menschen, die ihm gehören, wohnen. Ganz eng verbunden. Aber nochmal, alles ist seine Gabe. Der Bund ist in der Bibel nicht eine Verbindung, wie wir uns das vielleicht vorstellen, so eine Art Vertrag, nicht, wo zwei Leute zusammenkommen, gleichberechtigte Partner und vielleicht Verhandlungen haben und dann schließt man irgendwann eine Vereinbarung. Nein, in der Bibel ist der Bund etwas, was von Gott gewährt wird. also wo wir nichts dazu tun können, sowohl im Alten Testament als auch bei Jesus. Diesen Bund können wir nur in Anführungszeichen annehmen. Und wir sehen daran, alle Ehre gehört Gott. Alles kommt von ihm. Eine zweite Stelle in unserem Text, wo wir das sehen, dass Gott alle Ehre gehört. Bevor das Volk Israel durch den Jordan zieht, hält Josua eine Predigt. Er sagt in Vers 10, daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Das heißt, alles, was die Israeliten erleben, ist ein Wirken Gottes. Daran sollt ihr es merken. Also alles, was sie erleben, ein Zeichen für Gottes Wirken. Wahrscheinlich sind wir noch nicht durch den Jordan gezogen, aber auch in unserem Leben gibt es ja vielleicht Hindernisse, die wir überwunden haben. Nicht ein Fluss, aber irgendetwas in unserem Leben. Überlegt mal einen Moment, wo gab es in deinem Leben, in ihrem Leben ein Hindernis, wo du gedacht hast, da komme ich eigentlich nicht weiter? Da ist sozusagen eine Sackgasse. Aber Gott hat dir geholfen, weiterzukommen an dieser Stelle. Fällt dir was ein? Und was sagst du dann? Sagst du, Schwein gehabt oder ist nochmal gut gegangen? Oder sagst du, danke Herr, dass du mir trotzdem, trotz dieses Hindernisses einen Weg gezeigt hast? Übrigens erfahren wir in dem Kapitel nach unserem Predigtext, dass am Jordan Denksteine aufgestellt wurden, also Erinnerungssteine, damit man das nicht vergisst, was da passiert ist. Gott möchte das, dass wir das nie vergessen, was er getan hat, wo er geholfen hat, wo er Wege gezeigt hat. Erinnern wir uns also an das, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Wie der bekannte Vers sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn uns das vor Augen steht, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als ihn loben, ihm danken, ihm die Ehre geben, fröhlich singen, immer wieder sagen, Herr, du bist groß. Und indem wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Das ist ja auch eine Art des Lobens, indem ich sage, Herr, mein Leben gehört dir. Hier in unserem Text sehen wir Vers 5, dass Josua das Volk auffordert, sich zu heiligen. Damals hieß das, dass die Leute sich waschen sollten, keinen Geschlechtsverkehr haben und bestimmte Speisen nicht essen. Im Neuen Testament geht es, und damit auch für uns, geht es nicht mehr um diese Dinge, aber letztlich auch darum, viel tiefer darum, dass wir Gottes heiligen Willen tun. Mit unserem ganzen Leben sagen, Herr, ich will das tun, was dir gefällt. Das gehört also auch dazu, wenn wir Gott die Ehre geben, dass wir sagen, Herr, du sollst der sein, der sagt, wo es lang geht in meinem Leben. Was ich sage, was ich tue, was ich denke, was ich fühle, alles lasse ich prägen von dir. Und schließlich sehen wir es auch bei Josua, dass er Gott die Ehre gibt. Vers 13 nennt er Gott den Herrscher über alle Welt. Obwohl Gott ihm noch in Vers 7 gesagt hätte, dass er ihn, also Josua, groß machen wird. Das wäre auch eine Versuchung, dass Josua dachte, ja, ich bin schon jetzt etwas, wenn Gott mir sogar sagt, dass er mich groß macht. Nein, er bleibt demütig. Er stellt Gott in den Vordergrund. Ein gutes Vorbild. Die Ehre gehört Gott. Ein zweites, das Vertrauen gehört Gott. Stellen wir uns nochmal die Situation vor, in der die Israeliten waren. Vor ihnen ein großer Fluss. Auf der anderen Seite das Land Kanaan mit seinen Bewohnern. Und zwar mit Bewohnern, die sich nicht gerade freundlich aufnehmen werden. Und ich kann mir auch da wieder vorstellen, wie es ihnen gegangen ist. Dass ihnen wahrscheinlich das Herz in die Hose gerutscht ist. So wie es uns vielleicht auch geht, wenn wir vor schwierigen Situationen stehen und sagen, ja, was passiert jetzt? Wenn wir vielleicht vor einer Tür stehen und wir wissen, hinter dieser Tür erwartet mich jetzt ein unangenehmes Gespräch. Das Volk hat nichts in der Hand. Keine Waffen, kein Beistand durch andere Völker. Das Einzige, was sie haben, ist die Zusage Gottes und Josua, der als Bote Gottes vorangeht. dann einfach loszugehen, das ist ein Schritt des Vertrauens. Wir erfahren nicht, was Josua und das Volk hier gedacht haben, wie sie vielleicht innerlich gekämpft haben, sich durchringen mussten. Das ist in der Bibel nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, was die Leute tun. Dass sie losgehen im Vertrauen auf Gott. Übrigens hatten wir das Gleiche auch schon ganz am Anfang der Geschichte Israels. Abraham, er wäre ja sozusagen der Erste vom Volk Israel. Dem hat Gott auch gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham wusste nicht, wo es hingeht, wie es aussehen wird. Er wusste nur, Gott hat den Auftrag gegeben, er geht. Entscheidend beim Vertrauen ist nicht zuerst das Gefühl, sondern die Tat. Manchmal heißt Vertrauen auch, ich handle so, wie Gott es will, ich breche auf, weil er es will, auch wenn ich vielleicht gefühlsmäßig sage, wer weiß, was das werden wird. Wie ist das bei Ihnen, wie ist das bei dir? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, wo du den Eindruck hast, ja, Gott möchte, dass ich hier einen Schritt gehe? Vielleicht eine neue Aufgabe, die dran ist? Oder ein Schritt auf einen anderen zu, wo es Streit gibt miteinander? An solchen Stellen müssen wir uns oft innerlich überwinden. Und wir machen das eben dann nicht mit einem tollen Gefühl. Aber Gott vertrauen heißt dann, ich mache es trotzdem. Ich höre nicht auf meine eigenen Ängste. Ich nehme sie zumindest nicht wichtiger als Gottes Auftrag. Und darin können die Israeliten uns ein Vorbild sein. Interessant übrigens, wann Gott in unserer Geschichte hier handelt. In Versen 15 und 16 steht, dass Gott das Wasser genau in dem Moment anhielt, als die Leute dann den Fuß in den Jordan setzten. Nicht vorher. Also nicht so, dass sie sich gedacht hätten, okay, das ist ja alles schon fertig und so, jetzt brauchen wir noch loszugehen. Nein, sie mussten erst sozusagen einen Schritt ins Ungewisse gehen. Also den ersten Schritt gehen im Vertrauen, ein Vertrauensschritt. Und das ist bei uns oft nicht anders. Dass Gott nicht im Voraus handelt, also nicht schon so alles schön vorbereitet, dass wir sagen, okay, jetzt kann ich, sondern dass wir sagen, dass er uns herausfordert und sagt, geh doch mal einen Schritt und dann merkst du, wie ich handle. Ich frage mal, und das frage ich auch zuerst mich ganz persönlich, erleben wir oft so wenig mit Gott, weil wir ihm so wenig vertrauen? Weil wir nicht bereit sind, den Weg zu gehen, den er will? Weil wir nicht bereit sind, vielleicht anders zu leben als andere? Oder weil wir nicht bereit sind, unser ganzes Leben ihm zu geben, uns einzusetzen für ihn? Wer Gott gehorsam ist, ja, schlimmes Wort heute, aber ist so, wer Gott gehorsam ist, der erlebt Wunder. Der erlebt, wie Gott führt, auch durch Widerstände hindurch. Gottes Wege gehen eben oft durch Schwierigkeiten hindurch, überall in der Bibel so. Aber das ist Vertrauen, trotzdem dranbleiben. Und dieses Vertrauen wird nicht enttäuscht. Der Pfarrer Axel Kühner erzählt von einer schönen Begebenheit, die anschaulich macht, was Vertrauen bedeutet. Hoch oben in den Schweizer Bergen tummeln sich Tausende von Skifahrern. Sie genießen den Schnee und die Sonne, die Bewegung und das Treiben. Plötzlich schauen alle auf einen Abfahrer. Ein Vater auf einen Skiern, hinter ihm sein kleiner Junge. Die Arme um den Beine des Vaters geschlungen, sausen sie zu zweit den Hang hinab. Der Junge hält sich fest und jubelt laut vor Vergnügen. Gut, Vater, gut, Vater, gut, Vater. Der Junge kann die Fahrt weder steuern noch bremsen, aber er hat blindes, kindliches Vertrauen in das Geschick und Können seines Vaters. So kann er die rasante Fahrt genießen und dabei voller Freude jauchzen. Wenn wir auf der Fahrt unseres Lebens ein solches Vertrauen zu Gott, unserem Vater, haben könnten, er bringt uns sicher ans Ziel. Warum haben wir so viel Angst und machen uns so viele Sorgen, grämen und bekümmern uns? So werden die Tage quälend und kümmerlich, die Seelen von Sorgen und Ängsten zermürbt. Gott hat alle Dinge fest in der Hand, auch die Geschichte und Geschicke unseres Lebens. Je mehr wir mit Gott vertraut werden, desto mehr werden wir ihm vertrauen. Soweit Axel Kühner. Gott macht uns Mut, macht Ihnen und dir und mir heute Mut, dass wir uns ganz ihm anvertrauen. Wie sieht das in deinem, in ihrem Leben aus? Ein drittes und letztes, was Gott gehört, die Zukunft gehört Gott. Wir haben hier nicht den ersten Durchzug des Volkes Israel durch Wasser. Bibelkundige Leute wissen, dass es schon einen anderen Durchzug gab, den Durchzug durch das Rote Meer. Das war beim Auszug aus Ägypten. Da hatte Gott sein Volk befreit aus der Sklaverei. Sie mussten schuften und immer mehr schuften und Gott hatte sie gehört, hatte Mose berufen, nicht? Da kamen die 10 Plagen, viele kennen das. Und dann schließlich der Auszug, der Ägypter hinterher. Und dann, wo sie am Meer standen, hat Gott auch dort das Meer geteilt und einen Weg eröffnet für das Volk. Und nun haben wir einen zweiten Durchzug durch Wasser, ist jetzt hier ein Fluss, aber immerhin, der Durchzug durch den Jordan auf dem Weg ins versprochene Land. Dass es an beiden Stellen einen solchen Zug durch das Wasser gibt, kann doch ein Zeichen sein, ja, ein Zeichen, beides gehört zusammen. Die Befreiung aus der Sklaverei, aus Ägypten, und der Weg in ein neues Land, hier der Weg nach Kanaan. Übertragen wir das? Befreiung aus der Sklaverei. Das ist für Christen zuerst die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Ja, auch wir sind immer wieder sozusagen gefangen von Verhaltensweisen, wo wir alleine nicht rauskommen, wo wir merken, ja, ich versuche es immer wieder, aber es ist immer wieder das Gleiche. Und dann sagt Jesus, ich mache dich frei. Ich vergebe deine Schuld, ich schenke dir den Heiligen Geist, dass ich etwas ändern kann. Du bist nicht mehr gebunden an dich selbst. Was für eine Freiheit. Und dann der Einzug in das neue Land, in das Land Kanaan. Was ist das neue Land für Christen? Man kann das auf verschiedene Weise übertragen, aber das Entscheidende und Wichtigste und Größte ist der Einzug sozusagen in Gottes neue Welt. Die neue Himmel, der neue Himmel, die neue Erde. Und das gehört zusammen. So wie hier die beiden Züge durch das Wasser, könnten wir sagen, also Vergebung, Befreiung aus der Sklaverei der Sünde und der Weg ins ewige Leben, das gehört zusammen. Ohne Vergebung kein ewiges Leben. Mit Vergebung viel Hoffnung auf das ewige Leben, Gewissheit. Schauen wir uns hier den Zug durch den Jordan im Blick auf das ewige Leben nochmal genauer an. Wenn also das neue Land für das ewige Leben steht, wofür steht dann der Durchzug durch den Jordan? Man könnte sagen, er ist dann ein Bild für das Sterben, das Zurücklassen des alten Lebens, der Übergang in das neue Land, in die Ewigkeit. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier oder hört zu, der Angst davor hat, der vielleicht eine schlimme Diagnose bekommen hat. Oder der merkt, ich werde immer schwächer. Wahrscheinlich lebe ich gar nicht mehr so lange. Mancher hat auch Angst davor, einmal zu sterben und fragt sich, wie wird das werden? Werde ich Schmerzen haben? Werde ich anderen zur Last fallen? Und wie wird der Abschied von meinen vertrauten, lieben Menschen sein? Wenn du solche Fragen kennst, kann diese Geschichte eine Mutmachgeschichte sein. Du kannst dich Jesus anvertrauen. Er ist da, er führt. Er führt dich, so wie er die Israeliten geführt hat, durch den Jordan. Und so wird er auch dich führen, wenn du ihm vertraust, sozusagen durch den Fluss des Sterbens, hindurch in seine Ewigkeit. Die Zukunft gehört Gott. Er gibt seinen Leuten ein ganz großes Ziel. Das macht Mut, das gibt Hoffnung. Und das gilt nicht nur, wenn es ans Sterben geht. Es ist gut, dass wir uns auch das immer wieder klar machen, an jedem Tag klar machen, welches Ziel habe ich eigentlich in meinem Leben? Wo geht es eigentlich hin? Das Volk hatte ja das Ziel vor Augen. Die sind also nicht durch die Wüste gewandert, weil das so schnucklig romantisch in der Wüste ist, so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Nein, sie hatten doch ein Ziel. Sie wollten in das versprochene Land. Haben Sie, hast du ein Ziel vor Augen für dein Leben? Ja, es gibt immer kleine Ziele und es gibt das ganz große Ziel. Aber oft plätschert unser Leben so vor sich hin, man lebt den einen Tag und den nächsten Tag und den übernächsten Tag, denkt vielleicht irgendwie, klappt's ja, soll doch so weitergehen. Schade, wenn das alles ist. Ist es nicht viel schöner, voller Vorfreude auf ein großes Ziel zuzuleben? Auf Gottes Ewigkeit? Das verändert schon jetzt mein Leben, denn das hilft, dass ich manches gelassener sehen kann. Weil ich weiß, es kommt ja noch was viel Schöneres. Viele Menschen schauen gerne zurück. Und gerade wenn man älter wird, dann erinnert man sich gerne an das, was am Schönen gewesen ist früher. Aber wie wäre es zu sagen, viel wichtiger als zurückschauen, ist es nach vorne zu schauen. Auf das, was kommt. Auf Gottes Zukunft. Und das können wir auch im Leben jetzt schon einüben, dass ich nicht nur zurückschaue, sondern auch jetzt schon in meinem Leben frage, was kann Gott auch jetzt schon tun in Zukunft? Vielleicht in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Wo kann ich weiterkommen im Glauben? Wo kann ich mich von ihm herausfordern lassen? Nach vorne schauen, das Ziel im Auge haben. Das ist wie beim Autofahren. Natürlich muss man auch beim Autofahren gelegentlich in den Rückspiegel gucken. Aber wer nur in den Rückspiegel guckt beim Autofahren und nicht nach vorne, hat ein Problem. Bitte nicht ausprobieren. Und so auch im Leben. Es ist gut und wichtig, dass wir nach vorne schauen. Dass wir uns ganz Jesus anvertrauen. Er schenkt Zukunft. Und die Zukunft gehört Gott. Wir sind am Ende unserer Predigtreihe angekommen. Wir sahen, wie Gott seine Leute führt, wie er bei Josua angefangen hat, ihm gezeigt hat, ich bin da, wie er ganz unerwartet Chancen gegeben hat und schließlich, wie er sich durchgesetzt hat und den Weg frei gemacht hat in das neue Land. Die Geschichte des Volkes Israels, es kann auch unsere Geschichte sein, unsere Geschichte mit Gott, mit Jesus. Insofern lest ruhig nochmal weiter im Buch Josua, wie es weiterging. Eine Bank wirbt mit dem Slogan, wir machen den Weg frei. So sagt doch Gott, ich mache den Weg frei für dich. Komm mit. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns so ein großes Ziel vor Augen stellst. Hilf uns, dass wir das nie vergessen. Und dass wir uns ganz dir anvertrauen. Dass wir in allem, was wir tun, in unserem ganzen Leben, dir die Ehre geben. Amen.